Deutschlandfunk Kultur Länderreport.
Die Rote Flora im Hamburger Schanzenviertel. Vor 30 Jahren haben Aktivisten und Aktivistinnen das ehemalige Theatergebäude besetzt. Die einen, die sehen in ihr eine linke Trutzburg. Ihre Bewohner lehnen sich gegen die Herrschenden in Hamburg auf und schauen ihnen auf die Finger, ja, und manchmal hauen sie auch drauf. Für die anderen sind das alles nur Anhänger der linksextremen Szene. Die sind nur auf Krawalle aus, sie sind nicht integrierbar und darum sollten sie am besten dort auch rausgeschafft werden. Und nach den Ausschreitungen beim G20-Gipfel vor 2 Jahren, da stand die Zukunft der Roten Flora sogar richtig auf der Kippe. Was die Besetzerinnen und Besetzer aus dieser Theaterruine gemacht haben und was hinter den Mauern der linksautonomen Trutzburg wirklich geboten wird, Axel Schröder hat sich für uns hineingetraut.
Rechts und links der alten Opernhausfassade sind linke Parolen plakatiert. Das Hauptportal der Roten Flora ist zugemauert. Ein paar Obdachlose sitzen auf den Stufen davor, trinken Kaffee, rauchen selbst gedrehte Zigaretten. Davor rollt der Verkehr über das Schulterblatt, die Flaniermeile des Schanzenviertels. Eine Betonrampe führt zum Seiteneingang. Dort wartet Klaus Waldke, einer der Flora-Sprecher, der seinen richtigen Namen lieber für sich behält. Er gehört zu den rund 150 Menschen, die einen Schlüssel für die Rote Flora haben, für die mit kleinen Politaufklebern und Graffiti übersäte und extra verstärkte Stahltür. Immerhin soll hier nicht jeder einfach so hineinkommen.
Ja, durchaus. Sie hat die Funktion, nicht einfach so aufgemacht werden zu können. Ich habe auf der Innenseite noch einen Henkel, wenn es hart drauf ankommt, dass man irgendwie sie auch zuhalten kann. Aber in die andere Richtung funktioniert es wieder ganz anders. Es ist ja auch ein Panikschutzbügel, dass es sozusagen auch als Notausgang funktionieren würde. Von außen rein ist schwierig, von innen raus, wenn es schnell gehen muss, ist problemlos möglich.
Denn bei aller Konspiration, trotz der Ablehnung der staatlichen Kontrollinstanzen und ihrem Bekenntnis zu militantem Handeln, die Rotfloristen halten sich an die Vorschriften zum Brandschutz und lassen die Hamburger Bauprüfabteilung hier regelmäßige Kontrollen durchführen. Der Eingangsbereich ist genauso bunt und wild mit Politstickern und Parolen verziert wie die Stahltür nach draußen. Es riecht ein bisschen muffig und vor dem Entree ins Treppenhaus des einstigen, schon 1889 erbauten Opernhauses prangt eine klare Botschaft.
Hier steht noch ein Zettel rangeklebt mit Gaffertape an die Tür. Keine Bullen, keine Presse. Keine Fotos, aber ich darf ausnahmsweise mal rein.
Ja, das ist ja eher ein Aufruf im allgemeinen Sinne, weil wir immer mal wieder mit eher boulevardesken Yellow Press Medien die Erfahrung gemacht haben, dass ich hier reingestohlen wurde für tolle Räuberpistolen, die man dann daraus gestrickt hat. Und gerade auch irgendwie, was man hier im Weiteren sieht, sind oft auch etwas sehr schlagwortartige Parolen, irgendwie, die was kurz auf den Prägnant auf den Punkt bringen. Keine Fotos hat auch damit zu tun. Wir wollen zum Beispiel nicht, dass alle Besucherinnen dieses Hauses abfotografiert werden, sondern dass, wenn man beispielsweise nicht zur Arbeit gegangen ist, aber trotzdem hierhin oder vielleicht eine etwas kontroverse Familie hat, man nicht das Problem hat, dann später in der Tageszeitung damit konfrontiert zu werden, was man denn hier gemacht hat.
Klaus führt in den Veranstaltungsraum der Flora über die speckigen, dunklen Dielen. Mehrere hundert Besucher finden hier Platz. Jede Woche gibt es Programm.
Sehr viel natürlich Konzerte und Disco-Veranstaltungen, auch Techno-Partys. Man sieht hier aber tatsächlich gerade Spuren von der gestrigen Veranstaltung. Das war nämlich eine Filmvorführung. Man sieht hier eine etwas improvisierte Leinwand aufgehängt. Da wurde ein Dokumentarfilm über die Swing-Jugend gezeigt, also über Leute, die im Nationalsozialismus vielleicht im ersten Sinne gar nicht so politischen Widerstand, sondern ästhetischen Widerstand geleistet haben, weil sie mit dem gesamten faschistischen Regime nicht klarkamen, das nicht interessant fanden und lieber Jazz gehört haben statt Marschmusik.
Die großflächigen Graffitis an den Wänden, die sogenannte Küche für alle, in der veganes Essen angeboten wird, die Bandproberäume im Keller, die Motorrad- und Fahrradwerkstatt, der Sportraum und das penibel sortierte sogenannte Archiv der sozialen Bewegung unter dem Dach der Roten Flora sind erst nach und nach entstanden. Über Jahrzehnte in Eigenarbeit und Eigenregie. Von den so harmlos klingenden Freizeit- und Hilfsangeboten in der Roten Flora dürften sich die Menschen aber nicht täuschen lassen, warnt Marco Hase, der Sprecher des Hamburger Landesamts für Verfassungsschutz.
Es gibt Szene-Zeitschriften, in denen auch über Militanz debattiert wird. Wann ist Gewalt ein legitimes Mittel, um auch unseren Staat, unsere Demokratie abzuschaffen? Und wir sind gesetzlich dazu verpflichtet, schon weit im Vorfeld von Straftaten darauf hinzuweisen, hier tummeln sich Extremisten, die unser Grundgesetz abschaffen wollen. Und das ist bei Linksautonomen eindeutig der Fall.
In den Fokus gerät das linksautonome Zentrum zuletzt beim G20-Gipfel vor 2 Jahren. Anfang Juli 2017, an einem heißen Freitagabend, eskaliert die Situation auf dem Schulterblatt. Tausende G20-Gegner entfachen zusammen mit angetrunkenen, erlebnisgeilen Jugendlichen etliche Feuer auf dem Kopfsteinpflaster, plündern 2 Geschäfte, legen Brände in 3 Häusern. Die Polizeiführung entscheidet damals, aus Angst um die Gesundheit der Beamten besser nicht einzugreifen. Am Morgen danach steht der Flora-Sprecher Andreas Blechschmidt vor den Mikrofonen, versucht zu retten, was noch zu retten ist.
Gestern haben im Hamburger Schanzenviertel keine Strukturen agiert, mit denen wir politisch verbunden sind. Wir haben immer gesagt, dass die physische Integrität von Menschen eine rote Linie ist. Wir haben den Eindruck, dass die Menschen, die da gestern Nacht in der Schanze agiert haben, dafür den Blick verloren haben. Das fanden wir falsch.
Den ersten Bürgermeister Olaf Scholz überzeugte der Flora-Sprecher damit nicht. Scholz forderte, in der roten Flora muss sich etwas ändern. Was genau, sagte er nicht. Der nach dem G20-Gipfel eingesetzte Sonderausschuss der Bürgerschaft fand keine Hinweise auf eine aktive Beteiligung der Rotfloristen an den heftigen Ausschreitungen, sondern darauf, dass ihre Versuche, mäßigend auf die Randalierer einzuwirken, keinen Erfolg hatten. Selbst die Polizeiführung gab zu Protokoll, von der roten Flora ging beim Vorrücken der Einsatzkräfte keine Gefahr aus. Ende der 80er Jahre war das Gebäude eine einzige Ruine und Ralf Gauger war dabei, als der Entertainment-Konzern Stage seinen Plan, ein großes Musical-Theater im linksalternativen Schanzenviertel zu bauen, in die Tat umsetzen wollte.
Ich kann mich erinnern, die ersten Versuche, da was zu machen. Es ging eine Baustelle los, es wurde ein Bauzaun niedergerissen und die Polizei hat ihn wieder aufgebaut. Es gab kleinere Auseinandersetzungen und wir wurden vertrieben und sind wiedergekommen. Und irgendwann war dieser Widerstand und diese kleinen Aktionen ja so erfolgreich, dass der Bezirk, die gesagt haben, komm, wir geben euch eine 6-wöchige Aufenthaltsgenehmigung quasi, da könnt ihr mal 6 Wochen lang Stadtteilcafé spielen. Und aus diesen 6 Wochen sind ja jetzt 30 Jahre geworden.
Heute betreibt Ralf Gauger eine Baufirma ganz in der Nähe des Flora-Gebäudes und ist der linksautonomen Szene immer noch verbunden.
Die Anfangsidee war eher eine spontane. Man wollte verhindern, dass ein großer Konzern reinkommt und eigentlich nur mit einem Massentourismus dann Abschöpfung macht und im Grunde das schafft, was wir jetzt auch im Schanzenviertel immer wieder beobachten kann, dass man da teilweise das Gefühl hat, man ist Teneriffa auf der Strandpromenade und es geht nur um Essen, Fressen, Saufen und schnell wieder weg, Geld dalassen. Das sollte ja verhindert werden.
Tatsächlich ist die rote Flora heute auch das, was sie nie sein wollte. Ein Faktor, der das Szeneviertel zum Szeneviertel macht. Ein Faktor, mit dem Immobilienfirmen werben und dann überteure Wohnungen im Schanzenviertel vermieten können. Längst sind viele der alten Mieter weggezogen und die meisten der kleinen Einzelhändler und Lebensmittelgeschäfte mussten wegen allzu hoher Mieten aufgeben und zahlungskräftigen Ketten weichen. Das Bezirksamt, das den Besetzern damals im Herbst 1989 eine Schonfrist einräumte und lieber auf eine Räumung verzichtete, wurde damals von Hans-Peter Strenge geleitet. Eine polizeiliche Räumung des baufälligen Hauses war für ihn damals keine Lösung, erklärt Strenge. Denn damit hatte man bei den von der autonomen Szene besetzten Häusern in der Hamburger Hafenstraße keine guten Erfahrungen gemacht. Auch Großeinsätze der Polizei konnten gegen die Besetzung der Häuser nichts ausrichten.
Ja, die Hafenstraße war ja vorweggegangen, wenn man so sagen darf. Und da hatte man gesehen, wozu es führt, wenn man das versucht mit Gewalt oder auch mit rechtlichen Mitteln Räumungsklage etc. Freizumachen, dass das kompliziert wird, bis dahin, dass es nicht funktioniert. Und das haben wir natürlich bei der Roten Flora auch gedacht.
Also wurden ein neuer Standort für das Musical-Theater gesucht und gefunden und wie bei der Hafenstraße Vertragsverhandlungen mit den Besetzern gestartet, die aber schnell scheiterten. Die Stadt wollte das Zentrum für emanzipatorische Politik und Kultur loswerden und verkaufte es an den Immobilienunternehmer Klaus-Martin Kretschmer. Der versprach, dass die Besetzer bleiben dürfen. Zu Auseinandersetzungen mit der Polizei kam es immer dann, wenn die Politik laut über eine Räumung der Flora nachdachte, wenn der Senat einen harten Kurs gegen Flüchtlinge ohne Papiere fuhr oder als vor 6 Jahren der Eigentümer Klaus-Martin Kretschmer versuchte, aus der Roten Flora einen Einkaufstempel zu machen. Es gab Solidaritätskundgebungen, es kam zu Straßenschlachten zwischen Polizei und Flora-Unterstützern. Am Ende entschied sich der Senat unter Olaf Scholz, die Immobilie zurückzukaufen. Der damalige Finanzsenator Peter Tschentscher, heute erster Bürgermeister, verteidigte den Rückkauf vor der Bürgerschaft.
Wir tun dies, weil wir für eine friedliche, gewaltfreie Entwicklung der Stadt bei allen komplexen Themen, die eine solche Metropole wie Hamburg hat, nicht wollen, dass ein privater Eigentümer mit seinen Verwertungsinteressen unsere Stadt allein durch Ankündigungen und durch Pläne, die aus unserer Sicht auch nicht durchsetzbar sind, in Aufruhr versetzt.
Seitdem gehört das Gebäude der stadteigenen Lawetz-Stiftung. Zurück im Herzen, im großen Veranstaltungsraum des Autonomen Zentrums. Dort soll gleich ein Film über das Leben des Expressionisten Franz Jung starten. Vor allem ältere Menschen sind gekommen, sitzen noch vorn im Café, unterhalten sich.
Ich finde es einfach wichtig, so ein Zentrum zu haben, das selbstbestimmt funktioniert und nicht von außen irgendwie gelenkt wird. Platz für Veranstaltungen, wie jetzt heute Abend zum Beispiel, Volksküche ab und zu mal. Ich glaube, es ist einfach ein Anziehungspunkt für viele.
Für Altonas einstigen Bezirksamtsleiter Hans-Peter Strenge, für den Mann, der Ende der 80er Jahre die Besetzer gewähren ließ, ist klar, das Experiment hat sich gelohnt. Die linksradikalen Rotfloristen hätten es immerhin auch in 30 Jahren nicht geschafft, den ihnen so verhassten Staat ins Wanken zu bringen.
Gelohnt hat es sich insofern, als man zeigen konnte, das zeigt ja das Schulterblatt jeden Tag, wenn nicht gerade G20 ist, dass so ein alternatives Stadtteilkulturzentrum auch mit ordentlich linksradikalen und autonomen Zügen in das sonst ja relativ gentrifizierte Schanzenviertel hineinpasst.
Und auch die so gar nicht linksradikalen Gastronomen und Ladenbesitzer auf dem Schulterblatt wollen den Publikumsmagneten Rote Flora längst nicht mehr missen.
Die Rote Flora, das in Deutschland am längsten besetzte Gebäude, ohne Frage ein Symbolort.